Man kann regulieren, man kann sagen, okay, mit aller Selbstverständlichkeit haben wir eine Armutsgrenze ermittelt. Mit aller Selbstverständlichkeit ermitteln wir jetzt eine Obergrenze für Reichtum, wo man sagt, jetzt kippt Wohlstand in den Überreichtum, ja, weil es eben in die Sphäre der Macht und des politischen Einflusses vor allem auch kippt. Nur wo die Grenze ist, ist schwierig zu sagen.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger trifft dafür ExpertInnen zum Gespräch. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zur Frage, was können wir gegen die ungleiche Verteilung von Vermögen tun? Marlene Engelhorn, Aktivistin und Publizistin, die besonders als Mitbegründerin der Initiative Tax Me Now bekannt wurde, mit der sie sich für soziale Gerechtigkeit, eine Reform der Steuerpolitik und Vermögensteuern einsetzt.
Ja, herzlich willkommen bei Fenninger trifft. Ich freue mich riesig, dass ich heute zu Gast habe, Marlene Engelhorn. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sie nicht mehr vorstellen muss. Sie ist Millionenerbin und engagiert sich für gerechte Verteilung. Ich bin sehr beeindruckt einfach ob dieses Engagements und auch den Diskurs, was Engelhorn ausgelöst hat in Österreich und weit darüber hinaus, dass es die Initiative gibt, für eine faire Verteilung sich zu engagieren und das aus einer Position von jemand, der eigentlich vermögend aufgewachsen ist. Ich freue mich riesig, ich darf per Du sein, habe ich vorher gehört und das freut mich, wir haben uns jetzt erst eigentlich kennengelernt, verfolgen du natürlich Marlene schon länger, so wie wir alle. Vielleicht am Beginn, warum ist Verteilungsgerechtigkeit aus unserer Perspektive Volkshilfe so wichtig? Wir haben die faktisch fünfthöchste Dichte an Millionärinnen in der EU, in Österreich. Also das ist schon enorm, dass das reichste Prozent letztlich die Hälfte des Vermögens kontrolliert und die 99% eigentlich sich die andere Hälfte aufteilen müssen. Also das ist ein Indikator und das weist natürlich auch schon auf ein demokratiepolitisches Problem hin, aber auch auf ein Teilhabeproblem, würde ich meinen, gerade aus der Position von Nichtvermögenden und Geringverdienenden. Und auch wenn man die Steuergerechtigkeit anschaut, dann sieht man, dass letztlich von 100 Euro Steuergeld 80% aus Arbeit und Konsum eingebracht wird und 4 Euro eigentlich nur aus Vermögenswerten. Und das zeigt schon sozusagen das Thema und umreißt es. Also danke, liebe Marlene Engelhorn, dass du heute bei uns bist. Und vielleicht möchtest du kurz auch noch etwas sagen und dann werden wir wie gewohnt kurze Einspielung mit einer Frage beginnen.
Ja, also auch ich danke für die Einladung und freue mich, dass es Interesse gibt und Resonanz und dass dieses Thema der Verteilungsgerechtigkeit so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das hat sich auch sehr schön gezeigt bei den Rückmeldungen für das Projekt des Guten Rats, also des Bürgerinnenrats, der die Verteilungsfrage diskutieren soll und 25 Millionen rückverteilen kann, um konkrete Ideen umzusetzen. Also ja, kleine kurze Werbung in eigener Sache, aber vielleicht reden wir eh nochmal drüber. Aber ich möchte nur kurz sagen, von den 10.000 Einladungen haben wir 1.424 Rückmeldungen gekriegt. Boah. Statistisch erwartbar sind zwischen 300 und 700, also gewaltig. Das Doppelte des Maximums, weil es so einen Wunsch danach gibt, teilzuhaben und mitdiskutieren zu können und dieses Thema wirklich auf den Tisch zu legen. Und insofern vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich glaube, allein das zeigt schon also die demokratiepolitische Dimension, allein durch den Wunsch nach Teilhabe bei dem Bürgerinnenrat. Und würde sagen, wir beginnen mit der ersten Frage. Natürlich, das in unserem Zusammenhang des Gesprächs steht, die Schere zwischen Arm und Reich geht in Österreich ja immer weiter auseinander. Woran kann das liegen, haben wir Menschen auf der Straße gefragt.
Ja, das ist etwas Bekanntes, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und woran das liegt? An der Politik liegt das eben, dass die Gesetze einfach falsch konzipiert sind.
Ich finde, dass manches ungerecht ist. Zum Beispiel, die Bauern sind arm, das sind die Erzeuger und die Verbraucher sind arm. Weil dazwischen wer ist, der viel verdient.
Ja, also einfach, es wird das Gehalt einfach unfair verteilt und die Arbeitschancen sind vielleicht auch nicht so fair, also dass quasi Leute aus Österreich mehr Chancen haben auf höhere Berufe.
An unserem politischen System, würde ich mal sagen. Also, dass irgendwie die Reichen immer reicher werden und dass es da zu wenig Ausgleich gibt nach unten hin?
Daran, dass wohlhabende Menschen geschickterin sind, Steuern nicht zu zahlen und irgendwie Wege finden, wie sie das umgehen können.
Ja, versuchen wir vielleicht gemeinsam entlang der Spuren der Menschen, die jetzt befragt wurden, uns beide gemeinsam anzunähern. Woran liegt es? Also wenn ich beginnen darf, wir haben schon ja immer das Problem mit einer ungerechten Verteilung in den letzten Jahrzehnten. Als Volkshilfe fällt es uns besonders auf, dass Corona extremer Treiber war. Also wir sind konfrontiert worden mit Menschen, die sagen, also die Lebensqualität ist genügend bis nicht genügend, aber auch die Teuerung. Melden Sie bei uns Menschen eigentlich, sagt man, ich bin früher durchgekommen, jetzt nicht. Und mich würde interessieren, wie du diese Entwicklung siehst und wo du auch die Scherenaufmacher identifizierst.
Ja, also ich finde, man hat sehr klar gehört, die Menschen, die gefragt wurden, haben in meinen Augen korrekte Vorstellung davon, woran es liegt. Nämlich, es ist eine Systemfrage. Verteilung fällt nicht vom Himmel, sondern Verteilung ist das Ergebnis von Entscheidungen, die getroffen werden, von Menschen mit Einfluss und Macht und von Menschen, die aber auch demokratisch gewählt werden. Das ist nicht immer deckungsgleich, aber kann auch sein. Und ich würde eigentlich ganz gern die Verteilungssystematik kurz darlegen, weil mir so wichtig ist, dass es Klarheit dazu gibt. Mitunter, weil mir ganz oft begegnet, dass Menschen das gar nicht so klar im Kopf haben, wie stark die Macht von Vermögen die Verteilung durchdringt. Also für dieses Beispiel stehe ich stellvertretend für das reichste Prozent. Also ich meine da nicht mich, sondern ich meine das reichste Prozent in Österreich. Und alle, die zuhören und hier im Studio, ihr alle steht und stehen für die anderen, unter Anführungszeichen anderen, unteren 99%, wie man ja immer gern sagt, was auch schon sehr hierarchisch ist, als wäre das reichste Prozent besser, was Quatsch ist. So, also wir sind quasi zwei Pole. Und jetzt nehmen wir für die Rechnung an, einfach damit ich das irgendwie veranschaulichen kann, ich habe 100 Millionen Euro. Ja? Und ich nehme meine 100 Millionen Euro und jetzt gehe ich mal zur Bank und will die auf ein Konto hauen und die Bank, das Erste, was die macht, ist, die zeigt mir einen Vogel, weil das kann man nicht machen. Kann ich einfach 100 Millionen auf ein Konto legen, da ist die Bank so, also kann man das nicht, Frau Engelhorn, Girokonto ist nicht so, aber machen wir ein Depotkonto, also eine ganz andere Kategorie von Konto und legen wir das an, das heißt nichts anderes als, ich kaufe plötzlich Dinge, die nennt man Finanzprodukte oder Vermögenswerte ein, um dafür zu sorgen, dass das Geld, und jetzt kommt eine ganz große Lüge, arbeitet. Nur Geld kann nicht arbeiten. Jeder Mensch, der schon mal versucht hat, den 5-Euro-Schein zum Geschirrspüler zu schicken, ausräumen, merkt, macht er nicht, kann er nicht, streikt doch nicht für Lohnerhöhungen. So, Geld arbeitet nicht. Okay, ich tue das also auf ein Depot. Was heißt das? Meine 100 Millionen fließen in Immobilien. Also ich beginne Land und Wohnungen zum Beispiel ganz viel zu kaufen. Ich kann aber auch Anteile von Unternehmen kaufen. Dann können wir Unternehmen zum Teil. Ich kann Rohstoffe kaufen, ich kann Edelmetalle kaufen. Ich kann Schulden kaufen, das ist ein Vermögenswert. Und dann mache ich vielleicht eine sehr konservative Rendite von, also Rendite bedeutet, ich bekomme quasi einen Anteil dieses Vermögens ausgezahlt einfach so, weil es quasi von allein mehr wird, muss man denken, aber wir kommen gleich dazu, warum es nicht von alleine mehr wird. Und sagen wir, das sind 5%. Das heißt, ich würde aufstehen am 1.1. des Jahres, am 1. Jänner, habe noch nichts gemacht und habe schon bei 100 Millionen, 5%, 5 Millionen am Konto. Zack, die sind einfach da. Mhm. Und sagen wir, ich habe einen Lebensstil, der wirklich rauscht. Ja? Weil so ein Privatjet fliegt sich ja nicht von alleine und das Klima ruinieren kann man auch nicht, wenn man nicht irgendwie ein bisschen klimaschädlich konsumiert, so als reiche Person. Das macht man halt, wie gesagt, strukturell. Ja, gibt Ausnahmen, aber strukturell gesehen. Und dann gebe ich vielleicht eine, keine Ahnung, 500.000 aus im Jahr. Dann habe ich am Ende des Jahres immer noch 4,5 Millionen übrig. Was mache ich mit denen? Ich gehe wieder zur Bank und das ist wieder der gleiche Schmäh. Ja, Frau Engelhorn, wollen Sie das nicht anlegen? Ja? Deutlich leichter, 4,5 auf ein Konto zu legen als die 100, aber trotzdem, und das sind ja absurde Summen, gell? Wir reden von absurden Summen. Und dann, was mache ich? Ich kaufe noch mehr Häuser, noch mehr Rohstoffe, noch mehr Anteile an Unternehmen, noch mehr Schulden. Aber was heißt das für die 99? Was heißt das für die, unter Anführungszeichen, normalen Leute? Das heißt, ich kaufe ihre Häuser. Wenn ich dann den Wert wieder reinhaben will, erhöhe ich ihre Mieten. Und wenn sie in dem Supermarkt, der mir gehört, einkaufen, dann bekomme ich ihr Geld. Und wenn sie heizen mit meinen Rohstoffen, bekomme ich ihr Geld. Und wenn sie Steuern zahlen, bekomme ich, weil mir die Staatsschulden gehören, über die Zinsen, die mit Steuergeld bezahlt werden, ihre Steuern. Das heißt, mein Vermögen saugt die ganze Zeit ihr Einkommen an. Weil sie Zugang brauchen zu diesem Vermögen, also zu diesem Eigentum in dem Fall, oder? Sie können nicht wohnen, also sie können schon, aber es ist jetzt nicht empfehlenswert. Wobei, vielleicht würden sich es manche aussuchen, aber ich würde sagen, in der Regel mal nicht. Ne? Das heißt, was passiert? Ich kaufe immer mehr Häuser und Wohnungen und immer mehr Menschen leben zur Miete oder brauchen einen Kredit und dann können mir die Kredite über die Banken, wo ich ja auch mich einkaufen kann, Und permanent sauge ich das Geld raus aus der Mittelklasse, der unteren Mittelklasse, aus der Arbeiterinnenklasse, aus der armutsbetroffenen Klasse. Und es landet bei mir und deswegen wird es bei mir immer mehr. Und da kommt dann dazu natürlich, das nennt man dann in meiner Klasse Steueroptimierung. Mhm. Sprich, man zahlt die Steuern nur, wenn man sie auch wirklich zahlen möchte, weil es mehr als genug Ausnahmen gibt und mehr als genug Expertise, um sich vorbei zu schummeln an den Regeln, die aber eigentlich unser gemeinsames Leben und unsere Gesellschaftskasse, ja, also den Haushalt, gestalten. Aber diese Verteilungsdynamik, das ist ein System. Da sitzt nicht eine Person und denkt sich, haha, wie sauge ich irgendwie Einkommen an? Sondern da geht es wirklich darum, dass es systemisch angelegt und gesetzlich verankert. Und da können wir einsteigen und was ändern.
Ich finde es hochgradig spannend, nämlich eine Innenansicht von dir zu hören. Sozusagen, ich sehe zwei Phänomene. Das eine sozusagen, wenn ich vermögend bin, welche Möglichkeiten ich habe, mein Vermögen extrem schnell, würde ich meinen, aufzubauen. Und wenn jetzt die Innenansicht jener Menschen einbringen darf, die jetzt einmal armutsbetroffen sind oder gering verdienen, die stehen eher vor der Situation, wo kann ich einsparen? Unterstütze mein Kind jetzt in diesem Monat in der Schule oder spare ich beim Gewand oder beim Essen? Also das sind oft wirklich die Entscheidungen und das ist so eine extreme Differenz, wenn man dir zuhört, wie du das beschreibst. Und das Zweite, was natürlich stark ist, auch von deiner Erzählung natürlich, wie durch die Veranlagung eigentlich Räume, die zunächst vielleicht öffentlich wären oder Räume der Daseinsvorsorge, wie Wohnen, Immobilien natürlich dann in der Hand von wenigen sind. Und wir hören ja und sehen gerade jetzt durch die Immobilienanstieg, dass die Familien sich oftmals das nicht mehr leisten können, dass die Preise so gewaltig gestiegen sind, dass sie wieder in anderen Lebensbereichen Probleme haben, diese zu finanzieren. Und das ist sozusagen die Widerspiegelung zwischen arm und wohlhabend, vermögend, die sie drinnen entdeckt. Und auch natürlich schon der Hinweis, dass die Teilhabe, auch die demokratische Mitwirkung nicht mehr gegeben ist. Und deshalb frage ich mich, aus deiner Perspektive erlebst du fast sinnlich, was dir eigentlich widerstrebt, dass immer mehr die Vermögenden auch die Lebensbereiche der Menschen mit wenig Einkommen bestimmen, oder?
Ja, das stimmt. Und weil du ganz am Anfang gesprochen hast von diesem Einsparen-Gedanken, damit man irgendwie zurande kommt und dann am Ende zur Macht gekommen ist. Wenn ich jetzt, und wir bleiben jetzt in diesem Beispiel stellvertretend für das reichste Prozent, ich kaufe also, sagen wir mal jetzt, ganz viele Unternehmensanteile oder sogar ganze Unternehmen als Ganzes auf und die gehören dann mir, weil sie mir gehören, darf ich einen Einfluss nehmen. Ich darf mich einmischen und dann darf ich mir denken, ich hätte gerne, dass ich mehr rauskriege an Gewinn. Und was ist das Teuerste? Und das ist in aller Regel Lohn. Mhm. Das heißt, das ist der erste Moment, wo ich schaue, wie kann ich da drücken, wie kann ich da dafür sorgen, dass für die Arbeit, die ich brauche, ohne diese Arbeit, die von anderen Menschen gemacht wird, ja, habe ich kein Vermögen. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass das so gut wie möglich gedrückt wird, damit das, was es an Gewinn gibt, mir ausgeschüttet wird, an Dividende nennt man das dann oder gibt es mehrere Begriffe, aber da ist einer, der, glaube ich, sehr geläufig ist, was nichts anderes heißt als Leute arbeiten, das, was sie arbeiten, ist wertvoll und ich bekomme das Wertvolle. Die bekommen schon einen Lohn, eine Kompensation, aber das ist quasi, das sind wir bei null ausgestiegen, wenn alle Löhne gezahlt sind. Mhm. Wenn wir von Gewinn sprechen, geht es nur noch darum, was gibt es extra und das geht immer an mich, ja. Nur weil ich Eigentümerin bin. Und das ist in Wahrheit ja, das ist keine Leistung, das ist keine Arbeit, das ist ein Recht. Mhm. Da steht mein Name vom Papier. Und deswegen kriege ich das. Ja. Das war's. Ja? An und für sich, jetzt kann man streiten, ne? Brauchst du das nicht. Aber ich glaube, wenn es solche Ausmaße annimmt wie bei mir, wenn ganz konkret wird, dass mein Geld durch das Einkaufen von Eigentum Macht und Realität, also Macht ausüben kann und Realitäten schafft bei anderen Menschen, ohne dass ich demokratisch legitimiert bin, ohne dass ich Rechenschaft ablegen muss, ohne Transparenz ganz oft auch, dann haben wir ein richtiges Problem. Weil in meinen Augen ist es schon so, wir haben uns ja eigentlich als Gesellschaft für die Demokratie entschieden. So alt ist das nicht, ja, darf man nicht vergessen. Ich würde den Startschuss geben bei 1955, weil davor Nationalsozialismus, davor Austrofaschismus, von Demokratie keine Spur. Das heißt, das ist wirklich jung.
Ich glaube, philosophisch natürlich gibt es ja schon die Quellen davor. Ich sehe das auch so, aber es ist ja spannend, auch in der Beschreibung, das ist ja nochmal ein neuer Punkt, nämlich wir leben in einer Demokratie, wo aber viele Menschen Kritik üben daran, dass sie sich zu wenig vertreten, einbezogen fühlen oder nicht teilhaben können. Und es gibt fast keinen Diskurs natürlich über die Arbeitswelt. Weil in der Arbeitswelt sind wir überhaupt nicht in einer demokratischen Position. Nicht? Und gleichzeitig werden wir aber bestimmt von Anteilseignern und haben wenig Mitspracherecht sozusagen. Da geht es ja nicht darum, nur demokratische Entscheidungen zu treffen, was man jetzt wie, wann, unter welchen Prozessen produziert, sondern was sollte gemacht werden, auch mit den Gewinnen, die generiert werden. Aber ich glaube, wir müssen weitergehen.
Mir ist so ein Anliegen, Demokratie ist so viel mehr als ein paar Mal wählen gehen und das durchzusetzen im Alltag, mitunter eben auch in der Arbeitswelt, wäre wirklich ein Meilenstein zu verstehen, dass Demokratie eine Praxis ist. Wenn wir das nicht üben, verlieren wir es. Und ich würde dazu ermutigen, das umzusetzen, wo man nur kann.
Ja, ich glaube, wir müssen uns zeitlich disziplinieren und würde zur nächsten Frage überleiten. Wissen Sie, wo die Armutsgrenze in Österreich liegt, ab wann ist man über in Österreich arm? Und das könnte eine Grundlage sein, für uns dann weiter zu diskutieren.
Vielleicht so 1.500 Euro?
Ja, ich würde auch so schätzen, Armutsgrenze, ja, 1.200, ja.
Aber ich schätze so bei 800-900 Euro netto.
Ich glaube ab 1.200 und drunter.
Bei 1.000?
Boah, ich würde so um die, wenn man jetzt die Inflation berücksichtigt und alles, vielleicht bei 1.000 oder 1.002 sowas.
1.3 vielleicht, ja.
Ja, jetzt haben wir gehört, die Schätzungen von den Menschen, die wir befragt haben. Ich glaube, ich darf das Geheimnis lüften. 1.392 Euro ist die Armutsgrenze faktisch bei einer Person. Aber wir sehen ja, dass Armut bedeutet, nicht nur wenig Geld zu haben, das ist die Voraussetzung von Armut, aber dass die Lebensbereiche des Menschen so stark erfasst. Und jetzt haben wir überlegt, in Vorbereitung zum Gespräch, ich würde ganz gerne Einblick geben in die Innenansicht von Armutsbetroffenen, von Kindern, Jugendlichen in ihren Aufwachsenprozess. Und da sind Schlüsselphänomene gehoben worden, also die man zusammenfassen kann, Learning to live poor. Also die Kinder sagen, mit der Armut leben zu lernen. Geld als Thema ist omnipräsent, ohne dass sie eins haben. Und deshalb ist es ein Riesenthema in den Familien. Sie wissen genau Bescheid, dass die Eltern so wenig Geld haben, den Kindern Geschenke zu machen. Das heißt, die Wünsche sind pragmatisch und sehr, man könnte sagen, bescheiden, aber ich würde eher sagen, angepasst an die elterliche Situation. Und das, was so dramatisch finde, ist, dass die Kinder auch damit keine Interessen aussprechen, weil sie wissen, dass Interessen mit Geld in einer kommerzialisierten Welt verbunden sind, also ob das jetzt Sportbereich wäre, Musik, was auch immer, und dass sie oftmals winken müssen, wenn der Schulbus mit ihren Schulkolleginnen wegfährt und sie zu Hause bleiben müssen. Also das ist ein bisschen eine Innenansicht von den Kindern und Jugendlichen, die wir erhoben haben und mit denen wir arbeiten, und dafür die Einladung aussprechen, die Innenansicht in deinem Aufwachsenprozess, um zu sehen, wo liegen da die Differenzen?
Also mir ist schon im Gespräch mit sehr vielen anderen Vermögenden, die ich kennengelernt habe, im Rahmen meines Engagements auch zum Beispiel, die bei Taxminer aktiv sind, aufgefallen, dass wir sehr viele Erlebnisse teilen. Zum Beispiel der Spruch, den ich auch im Buch beschreibe, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Geld muss also nie ein Thema sein, weil es nie die Frage gibt, ob das, was man braucht, bezahlbar ist und ob man das hinkriegt, dass man da irgendwie genug dafür hat, um das, was man braucht oder auch gerne hätte, quasi das zu decken. Sondern also wir bewegen uns eher in einem Raum, also mit diesem Wir meine ich jetzt reiche Menschen, wie ich, überreiche Menschen, betrachten Geld eher als etwas, was Macht ist, Einfluss und Möglichkeit. Was könnte ich denn, wenn ich wollte, noch so alles haben, machen, wie auch immer. Mhm. Also ein ganz anderes Geldverständnis. Ich benutze ganz gern ein Bild, um das nochmal klarzumachen, und ich stehe wieder stellvertretend für das reichste Prozent und ihr und sie alle für die anderen, unter Anführungszeichen, 99%. Stellen wir uns vor, wir stellen eine riesengroße Münze zwischen uns auf die Kante und wir gucken beide auf diese Münze. Diese Münze steht stellvertretend für Geld, und Sie, wenn Sie schauen, oder ihr, wenn ihr schaut, werdet sehen, da ist irgendeine Zahl, irgendeine x-beliebige Zahl. Und das ist das Spiegelbild der 99%, weil die 99 sind irgendeine Zahl, die man halt so herumschupft im System. Und das ist auch das, was die allermeisten für eine Gelderfahrung, soweit ich das lernen durfte, machen. Wie kriege ich es rein, damit es mir dann, also wie geht es mit Haben und Sollen zusammen, wie kriege ich rein, was ich brauche für meine Ausgaben? Lande ich in den roten oder in den schwarzen Zahlen? Wenn ich aber auf diese Münze schaue, dann sehe ich ein Symbol. Und zwar irgendein Herrschaftssymbol in aller Regel. Mhm. Ja. Also ob das jetzt der Kopf ist von irgendeiner toten Herrschaftspersönlichkeit, mhm. die da auf irgendeine Münze geprägt wurde, oder irgendein großes Symbol, wo man sich dann Nationalstolz-Identifikation, also beim deutschen Euro fällt mir sofort ein, der Bundesadler ist da drauf, ja. solche Sachen. Ja. Aber im Prinzip, das Spiegelbild, das ich bekomme als reichstes Prozent, ist das Spiegelbild der Macht und des Einflusses. Was etwas, das irgendwie auch positiv besetzt ist, so eine Art Hybris, also Größenwahn, mitunter auch gut füttern kann, wenn man so angelegt ist. Das heißt, wir schauen auf dieselbe Sache mit komplett anderen Lebensrealitäten und wir können nicht über dasselbe sprechen, weil uns nicht dasselbe betrifft. Mhm. Also deswegen finde ich das so spannend. Also wie gesagt, um wieder zurückzukommen zur Ursprungsfrage, ob ich etwas haben darf oder nicht, ist rein die Frage, ob meine Eltern damit einverstanden sind, aber ob es leistbar ist, kein ist Thema.
Der Punkt. Der wird dann weiterfragen, ohne zu persönlich zu werden, aber vielleicht gibt es ja auch Beschreibungen von anderen, die du kennst. Also die Kinder, die Eltern haben mit wenig Einkommen, die sagen, ich bin nie dabei. Also sie erleben sie so sehr ausgeschlossen. Sie haben auch Eltern, die isoliert leben, die meistens keine Freunde, Freundinnen haben, oft nur zwei, drei Bezugspersonen. Das flasht schon extrem, wenn man das sieht und dass sie auch darunter leiden, dass sie nicht dabei sind, nicht mitmachen können. Und wie auch messbar haben sie wenig Freunde und Freundinnen und erleben sie oftmals nicht selbstwirksam, auch dann im Bildungssystem nicht und fühlen sie sehr verloren. Ist es in dem Bereich, hast du den Eindruck von Familien, mit denen du in Kontakt warst im Aufwachsenprozess, ganz anders? Also sozusagen, dass man naturgemäß, weil die Eltern ja auch ein hohes, wahrscheinlich kulturelles und soziales Kapital, Netzwerke haben, dass man da meistens und viele Freunde, Freundinnen hat?
Was mir schon auffällt, ist besonders bei Familien, die in einem GesellschafterInnen-Kontext sind, das ist ein sehr langes Wort, das nichts anderes heißt, als der Familie gehört zum Beispiel ein großes Unternehmen. Nehmen wir österreichische Lieblinge, was wir sagen, Swarovski, Glock, keine Ahnung, ja. Alle möglichen, Bosch, Porsche, Piaget, gehe schon nach Deutschland. Also richtig, richtig große Unternehmen, die nennt man Familienunternehmen, das heißt aber Vorsicht mit dem Begriff, weil man glaubt dann, Tischler um die Ecke ist gemeint. Nein, nein, nein. Ja. Wir reden hier von Multikonzernen. Also GesellschafterInnen heißt, es gibt sehr, sehr viele Familienmitglieder, denen gehört dieses Unternehmen. So. Und in diesem Kontext, weil man so eine sehr aktive, soweit man das haben möchte, Entscheidungsrolle hat im Unternehmen, ohne dass man unbedingt dort arbeitet oder so einfach, weil es einem gehört, gibt es sehr viel Austausch und da wird man relativ schnell als junge Person rein integriert. Das weiß ich von Dritten. Also bei mir war das nicht so, weil das Unternehmen wurde verkauft 97. Böhringer Mannheim war das Unternehmen, das mitunter durch den Verkauf meine Familie so stinkreich gemacht hat. Also da habe ich das weiß ich nicht erster Hand, das habe ich gehört und erfahren dürfen von anderen. Aber da gibt es durch diese starke Vernetzung innerhalb dieser mächtigen, einflussreichen Bubble, gibt es Beziehungen. Wie freundschaftlich das ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube auch, dass bei Kindern unabhängig vom Vermögen immer, also ich kenne niemanden, der seine Schulzeit in Erinnerung hat mit, das war nur leibend. Mhm. Niemanden. Okay. Ich glaube aber schon, dass in aller Regel es deutlich einfacher ist, wenn man die finanziellen Mittel hat, um sich durch die, einfach, dass man sich quasi die soziale Teilhabe kaufen kann, weil man kann auf einen Kaffee gehen spontan oder auf einen Saft oder auf einen Zucker oder was es halt ist. Man kann Menschen einladen, weil man vielleicht, wieder etwas, das ich nicht erster Hand erlebe, aber weil man sich vielleicht nicht unbedingt schämt, jemanden nach Hause zu holen. Genau. Das habe ich von Daniela Bodesser gelernt, eine Person, die ich sehr bewundere in ihrer Arbeit. Solche Dinge, nicht wahr? Ja. Das sorgt dafür, dass wieder, wie vorhin, oder dass ich muss mir nicht Sorgen darüber machen, ob das, was ich brauche, finanzierbar ist. Und da gleich, also ich muss mir die Sorge nicht machen, dass ich grundsätzlich diese soziale Teilhabe haben könnte, wenn ich sie wollte. Jetzt kann ich trotzdem irgendwie mich schwer tun im sozialen Gefüge, aber kann mich auch nur darauf konzentrieren und habe erst wieder die Finanzen, um mir da die Unterstützung zu holen, wenn ich sie brauche. Weil das ist ja erst wieder nicht selbstverständlich. Aber ja, also ich glaube, es erleichtert alles, wenn man finanziell so abgesichert ist und so privilegiert ist wie meine Klasse, wie das reichste Prozent.
Und ein Schlüsselphänomen herausgehört, also mit dieser Entscheidungsmacht und Entscheidungsrolle, finde ich spannend als Begrifflichkeit, weil wir das in der Zusammenarbeit mit Armutsbetroffenen erleben, dass sie quasi die Negation von dem aussprechen. Nicht? Also wir haben nichts mitzureden, wir haben keinen Einfluss auf politische Prozesse, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr zu wählen, weil es ist egal, wann ich jetzt zitieren darf, der da sitzt, meine Lebensrealität ändert sich nichts. Und auch die Kinder und Jugendlichen erleben das sehr stark so, ne, dass sie keinen Einfluss haben, dass sie alles sozusagen nicht von ihnen mitbestimmt werden kann. Und ich glaube, Bildungssystem, Schule ist oftmals für verschiedene Altersgruppen, aber auch verschiedene Wohlstandsgruppen sehr unterschiedlich. Und trotzdem erleben wir dort halt bei den Kindern einen hohen Angstraum. Also sehr ungeschützt fühlen sie sich natürlich, weil sie auch die mangelnde Unterstützung von zu Hause haben und damit auch negative Erfahrungen in der Schule haben. Aber wir müssen vielleicht weitergehen und würde die nächste Frage ansprechen, wie lange muss ein Vorstandsvorsitzender arbeiten? Also jetzt kommen wir wieder zu dem Bereich, um ein durchschnittliches österreichisches Jahresgehalt zu verdienen. Und würde es in diesem Zusammenhang Sinn machen, auch Einkommenshöchstgrenzen einzuführen? Also das wäre vielleicht dann ein bisschen der Dialog. Und jetzt hören wir mal rein, was die Menschen sagen.
7 Tage.
Hängt drauf an, in welchem Betrieb. Wahrscheinlich 2 Tage oder so.
Naja, um die 2 Monate, 2, 3 Monate.
Auf das Jahreseinkommen. Ein Vorstandsvorsitzender. Ich würde mal denken, 2 Monate, 1 Monat.
Der verdient das sicherlich vielleicht in einem Monat.
Ich glaube, ich habe da mal was dazu gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war ganz extrem.
So innerhalb von einer Woche?
Ja, ein paar Tage. Ja. Ich glaube, vielleicht eine Woche oder so.
Wenn überhaupt.
Ja.
Das ist eine Frechheit, finde ich. Das muss ich sagen. Und das sind ja auch so Sachen. Kann ein Mensch so viel mehr wert sein auf einmal, nur weil er oben ist?
Ja, spannende Antworten. Wir können statistisch leider nachweisen, dass ein Vorstandsvorsitzender eigentlich nur bis 5. Jänner arbeiten gehen muss. Vielleicht hat er sogar in der Zeit frei in diesem Fenster nach Weihnachten. Also das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich schon, wenn man die historische Entwicklung rekonstruiert, dann sieht man, dass man so in etwa in den 80er Jahren noch von CEOs gesprochen hat, die das vielleicht 70-fache verdient haben als das Durchschnittseinkommen und wir sind heute beim 100-fachen, mehreren 100-fachen, man mit Tausendfachen. Also da reden wir gar nicht jetzt nur über Vermögen, das sich vielleicht in der Familie schon befindet, sondern über diese Differenz sozusagen von Einkommen, das generiert wird, Vorstandsvorsitzender und zu den anderen. Und wenn man zurück sich erinnert, haben damals ja auch CEOs sehr gut gelebt und jetzt ist es extrem angewachsen. Und die Frage ist, Vermögensbereich haben wir ein bisschen schon von dir gehört und werden noch hören, wie siehst du diese extreme Ungleichheit, was Bezahlung der Wert der Arbeit betrifft, wo der eine Mann am Schluss ja gesagt hat, also wie gibt es das, wie kann jemand so viel mehr wert sein?
Also niemand ist mehr wert als ein anderer Mensch und wenn wir das nicht politisch umsetzen können, dann ist das eine Schande für alle, die in der Position sind und die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, schon in diesem Bereich, wo die Ungleichheit also wirklich krass ist und die Analyse auch wieder korrekt, das kann ja nicht sein und es gibt politisch Möglichkeiten, das zu verändern. Das ist nichts im Vergleich zur Ungleichheit, die wir bei Vermögen haben. Und die allermeisten Menschen haben irgendeinen Kontext, wo sie mit Einkommen zu tun haben, deswegen gleitet man so leicht in die Debatte ab. Ich kann da tatsächlich nicht sehr viel sagen, sollte ich auch nicht. Ich bin auch keine Expertin. Aber beim Vermögen kann ich schon ein bisschen was sagen. Und da zeigt sich, das Durchschnittsvermögen in Österreich steht in einem Verhältnis zum Vermögen der 20 Reichsten von 1 zu 83.000. Das lässt die Ungleichheit beim Einkommen lächerlich wirken. Ist sie natürlich nicht, beides sind Baustellen. Aber ich möchte noch mal darauf zurück, wie krass ungleich Vermögen verteilt ist. Und das ist immer das Ergebnis von Verteilungsentscheidungen. Das sind Verteilungsentscheidungen auf der politischen Ebene. Das sind aber auch Verteilungsentscheidungen zum Beispiel, gerade auch in Unternehmen, wo man sagt, okay, in der Sekunde, in der ich wen anstelle, oder bin ich ja nicht mehr self-made, weil offensichtlich habe ich die Arbeitslast nicht allein gepackt. Völlig wurscht, dass ich die super Idee hatte am Anfang. Ich konnte es nicht allein. Das gehört anerkannt. Und in der Sekunde, in der ich dann halt mehrere Menschen habe und diese Arbeit teilen wir uns und dadurch erschaffen wir Gewinn, können wir entscheiden, wie wir diesen Gewinn aufteilen. Es muss ja nicht sein, dass das nur bei mir landet, sondern man kann diese Entscheidung anders treffen. Also man kann nicht behaupten, dass das vom Himmel fällt und Gott gegeben ist und niemand kann da was dran rütteln, sondern es sind Entscheidungen und es ist eine Rückgratfrage. Hat man das Rückgrat zu teilen oder hat man es nicht? Und dann zeigt sich halt auch, wir können uns nicht darauf verlassen, dass auf dieser persönlichen Ebene Entscheidungen getroffen werden. Offensichtlich reicht es einfach nicht, sondern wir brauchen Regelungen, die diese Entscheidungen vorwegnehmen. Analog dazu im Straßenverkehr ist ja auch so, oder? Wir fahren nicht 100 auf der Autobahn, weil wir das Klima so super finden und lieber beim Unfall nur querschnittgelähmt sind statt Matsch, sondern wir fahren es, weil es auf dem Schild steht. So. Und weil wir uns darauf geeinigt haben, und okay, ja, gibt es immer ein paar Ausreißer, aber in der Regel. Und ähnlich verhält es sich auch da. Man kann regulieren, man kann sagen, okay, mit aller Selbstverständlichkeit haben wir eine Armutsgrenze ermittelt. Mit aller Selbstverständlichkeit ermitteln wir jetzt eine Obergrenze für Reichtum, für, also wo man sagt, jetzt kippt Wohlstand in den Überreichtum, ja, weil es eben in die Sphäre der Macht und des politischen Einflusses vor allem auch kippt, wo man anfängt, Realitäten schaffen zu können mit seinem Vermögen, ohne dafür in irgendeiner Form Rechenschaftspflicht ablegen zu müssen oder demokratisch gewählt worden zu sein. Nur wo die Grenze ist, ist schwierig zu sagen. Das kann man beim Vermögen machen, das kann man beim Einkommen machen. Und ich finde, das wäre ganz sinnvoll, dass man sagt, es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen für alles. Es gibt Grenzen des guten Geschmacks und es gibt Grenzen in der Politik und es gibt Grenzen des Planeten und man muss sie wahren. Und wenn wir nicht lernen, dass die eigenen Freiheiten an Grenzen stoßen, weil sonst sind sie keine Freiheiten.
Aber ich frage mich da, natürlich ist ja auch so, dass das nicht vom Himmel fällt, nicht Gott gegeben ist und nicht Natur ist, die Ungleichheit, die Extreme, die sie noch mehr auswächst und dann zum Überreichtum führt und demokratiepolitisch dramatisch ist. Und das ist ja mit, glaube ich, ein Grund, warum viele Menschen verärgert sind, erzürnt sind und sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Aber das Besondere ist ja historisch betrachtet, eigentlich haben wir die Mehrheit, also die Mehrheit der Menschen, auch jetzt aktuell, wünscht sich eine gerechtere Verteilung. In unseren Volkshilfe-Sozialbarometer sind es über 70% in etwa, die dem zustimmen. Und trotzdem wird es nicht real. Und das ist halt die Frage natürlich, okay, wer repräsentiert uns? Also eigentlich, glaube ich, gibt es nur zwei Parteien, das sind die Grünen und die Sozialdemokratinnen, die also das anstreben. Aber es ist so eine Differenz eigentlich zwischen dem Willen und dem Nichtstun. Und es wird scheinbar extrem viel Energie aufgebracht von den Parteien, die das eben nicht wollen, dafür, dass das aufrechterhalten bleibt. Hättest du da Antwort oder einen Zugang?
Ja, also ich würde nur gleich sagen, dass diese Erhebung im Sozialbarometer deckt sich 1:1 eigentlich mit der statistischen Untersuchung. Das Foresight-Institut hat das letztes Jahr untersucht. 70% durch alle Klassen sind für eine Besteuerung von Vermögen. Wie man diese demokratischen Mehrheiten zu politischen Mehrheiten im Parlament macht, das ist halt die große Frage. Und dann ist nicht zu unterschätzen, wie die momentanen Machtverhältnisse durch Vermögen einfach auch ausschauen. Da gibt es so Sachen wie, es ist einfach nicht egal, wem die Welt gehört. Es ist nicht egal, dass in Österreich, da gibt es den ORF, ja, schön und gut, öffentlich-rechtlich, aber auch da, Stiftungsrat, kann man streiten, wie politisch das ist. Und dann die Medienlandschaft, abgesehen davon, gehört 12 Familien der katholischen Kirche und Raiffeisen. Es ist nicht egal, wem die Medien gehören. Es ist aber auch nicht egal, wem der Arbeitsmarkt gehört, welche große Gruppe an Unternehmen teilt sich den untereinander auf. Es ist nicht egal für die Preise im Supermarkt, wem die Supermarktlandschaft gehört. Diese Dinge sind nicht egal und die Lobby des großen Geldes, die sich quasi leisten kann, eine Armada an LobbyistInnen in die Teppichetage zu jagen, um dort ihre eigenen Vorstellungen durchzudrücken, statt den öffentlichen demokratischen Weg zu gehen, den alle anderen wählen müssen, durch Petitionen, Volksbegehren, Kundgebungen. Das macht auch einen Riesenunterschied in der Gewichtung der Interessen. All diese Dinge wirken. Und politischer Wille ist wieder, das ist etwas, das braucht Rückgrat und es braucht halt auch Zeit. Also eine Legislaturperiode wird für viele Dinge nicht ausreichen, weil es da Folgehausaufgaben gibt. Aber die Menschen, die das anders sehen, als es momentan der Fall ist, werden mehr und werden lauter. Und ich bin sicher, wir werden politische Veränderungen erleben.
Also eigentlich haben wir ja die Mehrheit aufgrund von statistischer Validität, also Mehrheit ist für bessere Verteilung. Jetzt haben wir aber eine andere Frage gestellt, in die wir reinhören werden. Wären Sie persönlich bereit, Erbschafts- und Vermögenssteuern zu befragen? Weil es ist ja eine andere Annäherung. Von dir, liebe Marlene, wissen wir es. Jetzt hören wir rein, was uns Menschen bei den Straßeninterviews gesagt haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch.
Ja, schon. Also Vermögenssteuer auf jeden Fall. Und Erbschaftssteuer finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
Da kann ich nur leicht antworten. Ich schon, weil ich nichts zum Verehren habe. Ich wäre dafür, dass das wesentlich runtergesetzt wird. Es ist nämlich so, wenn einer 1 Million erbt, dann sollte er auch dafür zahlen, weil durch was ist er denn zu dieser Million gekommen? Durch Arbeit? Nein, sicher nicht. Dann soll wenigstens der, der das Geld kriegt, auch ein bisschen was beitragen. Also 1 Million wäre bei mir schon steuerberechtigt, hätte ich sagen.
Ja, eigentlich Zustimmung. Die Menschen, die jetzt in dem Fall interviewt worden sind, würden scheren, würden teilen, finden es ja gerecht. Und meisten sind aber nicht in der Lage, weil es gibt ja in Österreich nach wie vor weniger die Erben, aber die erben immer mehr. Das ist ja sozusagen die Entwicklung. Jetzt bist du wirklich engagiert und zeigst, ich gebe her, und führst dann einen demokratischen Prozess dazu. Ne? Also das Beeindruckende, glaube ich, ist ja, dass du nicht nur selbst jetzt wählst, so wie die verstehe oder interpretiere, okay, ich habe viel Vermögen, es gibt tolle Organisationen, zum Beispiel Volkshilfe oder andere, die Gutes machen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich engagieren kann, aber eigentlich versuchst du den Diskurs zu beeinflussen, indem du sagst, dass Demokratie, die Teilhabe von Menschen, Bürgerinnen und Bürgern entscheiden eigentlich gemeinsam, dieses Geld zu verteilen oder rückzuverteilen, um damit, versteht ihr richtig, eigentlich den Diskurs zu führen, dass das Normale wäre, dass der Repräsentantinnen eines Staates, der Regierung, die Parlamentsmehrheit eigentlich das zu tun hätten, damit es nicht diese Ungleichheiten gibt. Versteht ihr da richtig und könntest du über diesen Prozess vielleicht uns ein bisschen erzählen?
Ja, sehr gern. Also das ist wirklich das Projekt, das mir so ans Herz gewachsen ist und in aller Transparenz, gell. Also ich mache da nicht sehr viel außer ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Die wirkliche Arbeit liegt bei dem Organisationsteam, auch beim Foresight-Institut und natürlich jetzt bei den Rätinnen, die angefangen haben zu tagen letztes Wochenende. Und mir ist, glaube ich, wichtig einfach zu zeigen, Verteilung ist immer eine Frage der Entscheidung. Wir entscheiden ja momentan auch, dass wir bei der Verteilung uns nur dort bedienen, wo man sich nicht wehren kann. Das ist bei Arbeit und Konsum. Und ich will auch gar nicht so sehr darauf gehen, dass man sich wehren sollte, sondern es ist, die meisten Menschen wissen schon, das geht in den Haushalt, das tut uns gut. Jedes Jahr hebt der österreichische Sozialstaat 1 Million Menschen über die Armutsschwelle. Dort ist auch nicht rosig, aber immerhin. Und das ist eine gemeinsame Anstrengung und da trägt man dazu bei. Während gleichzeitig die Menschen, die es sich wirklich leisten können, Steuern zu zahlen, versuchen das nicht zu machen, als wäre das Abfall in ihrer Finanzplanung. So wird das behandelt. Und ich halte das für wahnsinnig respektlos, wenn man gleichzeitig anerkennen muss, dass alles, was man an Vermögen hat und an Lebensqualität, immer das Ergebnis der gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Anstrengung ist. Und diese Verteilungsentscheidungen, wie die getroffen werden und auf welcher Grundlage und wer Einfluss hat, da brauchen wir viel mehr Information und Transparenz. Wir brauchen Information darüber, wie Vermögen verteilt ist. Wem gehört die Welt? Das ist wichtig, diese Frage zu beantworten. Der Witz ist ja, sogar eine 0%ige Vermögenssteuer würde uns bessere Daten verschaffen, als wir sie jetzt haben, weil man die Steuererklärung trotzdem halt ausfüllen müsste, um dann seine 0% zu zahlen. Und dann könnten wir es viel besser einschätzen und schauen, was man machen kann. Ich fände wichtig, dass die Entscheidungen in einer Demokratie nie sich nur runter reduzieren auf die ideologischen Interessen einer Gruppe, die es gewöhnt ist, Macht zu haben. Es gibt kein Gewohnheitsrecht zur Macht in einer Demokratie. Wir haben den Spiegel einer feudalen Gesellschaft in der Hinsicht, wo reiche Familien durch die dynastische Weitergabe von Vermögen, ist ein fancy Wort, um zu sagen, da vererbt man sich halt immer selber, weil die eigene Familie ist irgendwie besser als alle anderen. Was ist denn das für eine schiere Einstellung? Diese Vermögen werden mehr, das stimmt. Das zeigt sich auch konkret, also von 10 Menschen in Österreich erben 7 nichts. Ja? Und von den 3, die erben, erben 70% weniger als 100.000 Euro. Da bleiben also circa 1% übrig, die wirklich substanziell erben. Also die wirklich Erbschaften bekommen, die man anlegen kann, die sich dann unter Anführungszeichen vermehren, aber wieder. Also da versteckt sich ja, dass eigentlich andere Menschen arbeiten dafür, dass man dann selber Geld bekommt. Und diese Dynamiken sind so eingefleischt und kommen mitunter auch aus dem Adel, der die österreichische Geschichte sehr lange durchwirkt und begleitet hat. Und die sind nach wie vor eingebettet in unserem System. Deswegen ist mir die Demokratie so ein Anliegen. Der gute Rat für Rückverteilung, also dieses Projekt, wo ein BürgerInnenrat entscheiden soll, wie schaut es eigentlich aus mit unserer Verteilung von Vermögen und was kann man denn machen? Mir war so wichtig, dass gezeigt wird, dass alle Menschen ein Interesse daran haben, mitzumachen, weil es betrifft alle, wie wir verteilen. Und es kann nicht sein, dass ich mir einbilde, ich habe die besten Ideen der Welt. Das kann ich mir schon denken, aber ich darf trotzdem nicht durchdrücken und über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden. Und zu beweisen, dass demokratische Entscheidungsprozesse die wirksameren und die respektvolleren sind, das ist mir ein großes Anliegen. Und dass es eben nicht so sehr darum geht, finden jetzt alle die Vermögensfrage so ungerecht wie die Engelhorn, sondern im Gegenteil, in dem Rat sitzen auch Menschen, die finden, dass die Verteilung gerecht ist, so wie sie ist. Aber sie sind sich auch einig mit mir, dass man es demokratisch bearbeiten muss. Und dieser Grundgedanke ist so wertvoll. Und wenn wir das mehr fordern können, und das ist ein sehr freches Wir, weil wer ist wir, oder? Wenn ich das vor allem sage, mit diesem sehr abgehobenen Lebensgefühl als super privilegierte, überreiche Person. Aber wenn eine Gesellschaft schaffen kann, die Demokratie zu stärken und einzufordern, langfristig wird sich die momentane Machtsituation nicht halten lassen. Und es wird sich was verändern. Ich würde nur wünschen, früher als später und bitte ohne Mordskrise, aber darauf steuern wir zu.
Also ich finde es spannend und extrem wichtig. Ich glaube, dass schon noch wichtig ist, vielleicht zu besprechen, warum führen wir viele politische Kämpfe, aber letztlich den sehr leise, still. Es gibt kaum Manifestationen dafür in Österreich und anderswo, vielleicht Occupy-Bewegung oder andere Dinge, aber das ist schon die Frage, ob wir nicht versuchen müssten, Kämpfe zu Recht zum Beispiel für Frauengleichstellung zu führen, zu Recht für Queerpersonen und, und. Also ich glaube, es ist wichtig, in den Kämpfen der Zeit uns zu engagieren, aber Kernfrage ist natürlich, wem gehört der Welt? Männern oftmals, die wirklich einflussnehmende Demokratien erodieren lassen und jene, die unzufrieden mit denen sehen, sehen dann die Demokratie nicht mehr als ihr Instrument, weil sie sie in dieser quasi bestehenden Demokratie, die nach oben hin verteilt, nicht repräsentiert fühlen. Also dort laden wir Leute ein, eigentlich gegen die Demokratie sie auszusprechen. Und natürlich ist die Weltzerstörung natürlich auch im Zusammenhang stehend mit dem, dass sie sagen kann, okay, den Regenwald, den kann ich abholzen, ich kann gleichzeitig Wasser kaufen in Unmengen, was das neue Gold wird. Also diese Kernfrage, die Demokratie und das menschliche Leben, das Dasein, das gelingende Leben für die Menschen betrifft, ist schon im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, würde ich meinen. Und würde aber jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit auf den Schluss kommen. Jetzt am Ende ist noch einmal eine Fragestellung, was sind die Vorschläge, Wünsche an die Politik? Was würden Sie gerne der Politik mitgeben? Jetzt hören wir mal wieder rein, was die Menschen bei den Interviews sagen und dann werden wir am Schluss auch noch unsere Wünsche und Forderungen erheben.
Also ja, auf jeden Fall Erbschaftssteuern einführen.
Ja, es sind gewisse Gesetze, die einfach in Österreich nicht umgesetzt worden sind, wie die Mietbremse und Erbschaftssteuer und andere Gesetze, die eigentlich in anderen Ländern wie der Schweiz überhaupt keine Probleme darstellen. Aber
ja, halt einfach schauen, dass alle Leute, egal woher sie kommen, die gleichen Chancen haben auf Berufe. Also egal, ob man jetzt Migrant ist oder hier geboren ist, ich finde, das sollte einfach wirklich gleich sein und auch, dass die Sprachkurse auch noch mehr gefördert werden, dass da einfach in der Kommunikation noch besser läuft. Genau, dass dann jeder einfach auf dem gleichen Level ist. Ja.
Die Politik, die hat keine Ahnung, wie es das Volk geht, weil sie sich selber den Gehalt so hoch anlegen, dass die gar nicht wissen, wie es dann mit 1300 Euro geht. Also wird die Politik wahrscheinlich wenig machen wollen. Es kann das Volk nur die abwählen und schauen, dass vielleicht andere kriegt, aber die werden auch wieder oben sitzen.
Also man muss jetzt gar nicht irgendwie das Rad, glaube ich, so unbedingt neu erfinden. Also ich glaube, die Lösungen oder die Antworten sind alle schon irgendwie im Spiel, aber es wird einfach noch so wenig gemacht, um dem halt dann entgegenzuwirken, um dann wirklich so ein Zeichen zu setzen, so hey, es bewegt sich doch in eine andere Richtung und es verteilt sich schöner und gerechter für alle.
Also wir hören, denke mal, wenn man es zusammenfasst, wahrscheinlich Vermögensgerechtigkeit, Einkommensgerechtigkeit, also Verteilungsgerechtigkeit wäre da. Das Zweite ist schon die Kritik an der Politik, dass aufgrund ihres Einkommens man vergisst, sozusagen, wie es Menschen geht, mit wenig. Also so die Bestimmenden hört man raus und auch die Chancenverteilung oder gewisse Gerechtigkeit. Aus deiner Position, wir wissen um deinen Kampf, den du führst und versuchst, den gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen, was wären deine ganz zentralen Punkte vielleicht zusammengefasst?
Ich möchte nur kurz sagen, ich finde es ist sehr schön zu hören, dass die Menschen genau wissen, wo sie sich hinwenden, wenn sie Veränderung, also wo sie die Verantwortung sehen. Meine zentralen Punkte ist, ich glaube, wir kriegen wirklich gute Veränderungen nur dann hin, wenn sie von der Gesellschaft als Ganzes getragen wird, nachhaltig getragen wird. Und das bedeutet, dass unterschiedlichste Art von Einbringung notwendig ist. Das heißt nichts anderes, manchen liegt das Klima besonders am Herzen und dann bringen sie sich bei der Klimagerechtigkeitsbewegung ein. Andere wiederum sagen, nein, Black Lives Matter ist mir wichtig, weil Antirassismusarbeit ist mein Herzensthema. All diese unterschiedlichen Anliegen und Arbeiten, alle zahlen ein auf das Gerechtigkeitskonto. Es gibt nicht eine, die wichtiger ist als die andere. Je mehr Menschen aktiv sind und dann auch zusammenarbeiten können und dann auch verschränkt zusammenarbeiten können, also übergreifend, umso eher kommen wir an einen Punkt, wo wir wirklich eine sehr konkrete Vorstellung davon kriegen, wie wir quasi vorgelebt zeigen können, was gleichberechtigte Demokratie bedeutet. Aber ich möchte unbedingt allen den Mut zusprechen, die hadern oder die nicht so sicher sind, was sie tun können und wie. Immer wählen gehen, gerne die GemeinderätInnen ärgern. Die sind dafür da, dass sie einem zuhören. Dafür sind sie gewählt. Das ist die Aufgabe von PolitikerInnen. Man muss nicht immer gleich auf der Bundesebene einsteigen. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten auch. Und nie das allein machen, sondern sich Leute suchen, mit denen man es gemeinsam macht, weil das hilft und unterstützt. Ich kenne so viele Menschen, die ins Burnout sich arbeiten bei solchem Engagement. Also davor sich hüten. Wir kriegen das hin, davon bin ich fest überzeugt. Es baut sich immer mehr Druck auf, sonst hätten wir nicht die Diskussion, die wir jetzt haben. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht so ein Interesse daran gäbe, Verteilungsgerechtigkeit und Demokratie zu besprechen und bald auch endlich mal Ergebnisse zu sehen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir es hinkriegen. Und wie gesagt, ich möchte allen Mut zusprechen und ich hoffe, dass das keine Zumutung ist und nicht als Hausaufgabe empfunden wird, sondern das ist ganz ehrlich, was ich mir wünschen würde.
Also das ist cool, weil wir Optimismus brauchen und nicht nur Hoffnung uns wünschen, sondern dass wir auch von innen heraus überzeugt sind, dass wir es schaffen werden, dass es gelingen kann, weil es eigentlich die Mehrheit will. Wir müssen nur Methoden entwickeln, um die Mehrheit wirklich aufzubauen. Ich würde unterstreichen wollen, dass viele Diskriminierungen, Abwertungen, Ungleichstellungen oftmals zusammengeführt werden sollten in gemeinsame Strategien, weil alle diese Marginalisierungen und Ungerechtigkeiten in Zusammenhang stehen mit dem Problem, dass einige wenige bestimmen. Also das würde mir anschließen wollen unbedingt und einladen, nicht so wie Judy Butler oder andere sagen, wir brauchen eine Verkörperung dieser verschiedenen Interessen, um gemeinsam zu agieren. Das Zweite ist neben der vermögensbezogenen Begrenzung auch vielleicht, dass wir stärker einfordern müssen, Ergebnisgerechtigkeiten herzustellen. Ich habe es oftmals satt, wenn ich Politiker und Politikerinnen zuhöre und sagen, wir reden von der Chancengerechtigkeit und so weiter. Es ist zwar schon ein kleiner Schritt, wenn man von denen spricht, aber es bleibt ein leeres Wort, wenn wir nicht die Bereiche, um die es geht, in den unterschiedlichen Lebensbereichen definitiv so gerecht ausstatten, damit am Ende Ergebnisgerechtigkeit hergestellt wird. Das ist zum Beispiel das Bildungssystem, könnte man daran messen, ob sie letztlich eine Bildungsgerechtigkeit herstellt und nicht davon spricht, dass eh am Beginn alle gleich sind, weil wir schon wissen, wie viele Kinder sie am Start, am ersten Schultag schon letztlich abgehängt sind.
Ja, es beginnt sogar schon im Kindergarten tatsächlich. Ja, ich würde gerne daran erinnern wollen, an Reichen ist nichts super. Dieses Wort kann man echt kübeln, Superreiche. Da ist nur was zu viel. Überreiche ist ein viel korrekterer Begriff. Tatsächlich auch die deutsche Übersetzung des Wortes, wenn man ganz spitzfindig sein möchte. Und das Geld, um diese Welt anders und besser zu gestalten, ist da. Man muss es sich holen und man kann es sich politisch holen. Und ungleiche Gesellschaften kippen immer. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht darauf warten müssen, dass eine Katastrophe kommt, sondern dass wir uns jetzt schon bemühen, einzufordern, die Veränderung, dann passiert sie vielleicht schrittweise und ist mühsamer. Und ja, Demokratie ist wahnsinnig mühsam, aber sie ist halt die verdammte Mühe wert.
Das ist ein tolles Schlusswort in der Aufforderung, aber gleichzeitig in dem, dass es darin schon angelegt ist, sozusagen, dass wir das auch schaffen können. Und wir haben allerdings immer weniger Zeit, aufgrund zum Beispiel der Klimaveränderung. Geht es auch um die Geschwindigkeit, aber bevor wir die Katastrophe haben, wenn ich die zitieren darf, handeln wir und verändern auch die Welt, weil wir wissen, eine sozial gerechte und klimagerechte Welt ist möglich. Danke vielmals, Marlene Engelhorn. Ich finde es super, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Unterstützung auf jeden Fall von unserer Seite, wo wir das können. Und wir werden das gemeinsam schaffen.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung und das offene Ohr.
Gerne.